Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Schon lange stehen sie in der Kritik, die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie. Heute hat die Bundesregierung dafür strengere Regeln auf den Weg gebracht. Wir klären welche. Und wir blicken auf die Flugzeugbranche. Das Unternehmen Boeing hat bekannt gegeben, dass es den traditionsreichen Jumbojet 747, die Königin der Lüfte, nicht mehr lange produzieren will. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Dort tagt seit rund einer Stunde der Finanzausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung zum Skandal um das Unternehmen Wirecard. Befragt werden Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und das Ziel ist es, herauszufinden, ob die Politik bei der Aufklärung des Skandals Fehler gemacht hat. Nochmal kurz zum Rückblick. Anfang 2019 hat die Zeitung Financial Times dem Zahlungsdienstleister erstmals vorgeworfen, seine Bilanzen zu fälschen. Die deutsche Bankenaufsicht BaFin hatte dann eine Sonderprüfung beauftragt, die aber nie abgeschlossen wurde. Und erst im Juni dieses Jahres flog dann der ganze mutmaßliche Betrug auf, weil die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY den Jahresabschluss von Wirecard nicht freigegeben hat. Inzwischen ist klar, die Bilanzen von Wirecard, die stimmten wohl seit 2015 nicht mehr. Mutmaßlich fehlen Milliarden Euro. Über die Sondersitzung spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Theo Gers aus Berlin. Herr Gers, die Sitzung läuft. Ist schon was durchgesickert?
In der Tat, Frau Scherer, ich stehe hier sozusagen vor der Tür des Finanzausschusses. Die Sitzung läuft. Sie ist nicht öffentlich, um es gleich vorweg zu sagen, aber es tröpfelt ein ganz, ganz klein bisschen doch heraus. Seit 16 Uhr wird Finanzminister Olaf Scholz befragt. Er hat eine halbe Stunde erstmal ein Statement abgegeben und jetzt läuft das Frage- und Antwortspiel. Ein Punkt, der bemerkenswert mir erscheint, ist, Olaf Scholz soll gesagt haben und nochmal darauf hingewiesen haben ausdrücklich, dass die Bundesprüfstelle für Rechnungswesen, die von der BaFin ja im Frühjahr 2019 beauftragt worden war, nachdem es diese Zeitungsberichte, die Sie erwähnt haben, gegeben hatte, mal bei Wirecard in die Bücher zu schauen. Da hat Scholz noch mal darauf hingewiesen, dass diese Prüfstelle, da, während sie prüft, dem Finanzministerium keine Hinweise geben darf, was sie da möglicherweise schon gefunden hat oder ob sie etwas schon gefunden hat. Was bedeuten würde, dass das Finanzministerium, die politische Ebene sozusagen, beim Wirecard-Skandal dann eben möglicherweise auch für die Zeit dieser Prüfung, ich will mal sagen, in einer Art politischen Blindflug sich befand. Das heißt, man wusste gar nicht, ob da bei Wirecard wirklich was im Argen liegt, wie von den Zeitungen Financial Times behauptet, oder ob das möglicherweise nicht so ist. Das würde möglicherweise ein Entlastungsargument sein zu der Frage, warum hat die Politik möglicherweise nicht mit dem gebührenden Nachdruck darauf gedrängt bei Wirecard, dass da nach dem Rechten geschaut wird.
In den vergangenen Tagen gab es ja immer wieder Meldungen darüber, welcher Politiker denn jetzt wann mit Wirecard wie Kontakt hatte. Was sind denn aus Ihrer Sicht die sensiblen Punkte, wo man wirklich sagen kann, da könnte jemand Fehler gemacht haben?
Also das entscheidende Datum ist sicherlich, das ist ja öfters jetzt genannt worden, der Februar 2019, als Olaf Scholz, der Finanzminister, sich das erste Mal hat ausführlich informieren lassen über die Vorgänge bei Wirecard. Er hat sich auch danach auf dem Laufenden halten lassen, aber es gibt ein paar andere Daten, Sie sagen es. Ein Datum ist Anfang April 2019, da war Felix Hufeld, der Präsident der Finanzaufsichtsbehörde BaFin, hier in Berlin im Finanzausschuss und wurde eben wegen des Rumorens rund um Wirecard auch nach Wirecard befragt. Und Hans Michelbach, der CSU-Abgeordnete und Mitglied des Finanzausschusses, der sagte vorhin noch einmal, wir haben damals Hufeld befragt und wir haben keine Antworten bekommen. Wenn man das jetzt nimmt, also den April 2019, das Auftreten von Felix Hufeld damals, und wenn man dann nimmt, was gestern noch mal kolportiert wurde, dass Hufeld also auch dem Ausschuss nicht die ganze Wahrheit gesagt haben soll, was den Stand der Ermittlungen und der Kooperation mit der Finanzaufsichtsbehörde von Singapur betrifft, das wurde ja gestern berichtet, dann kann man fast schon sagen, dass die Wolken über Felix Hufeld doch immer dunkler werden, was seine Präsidentschaft bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin betrifft. Das kann man hier schon spüren, ja.
Vielleicht noch ganz kurz, was erwarten Sie sich von der Sondersitzung? Gibt es da große Ergebnisse? Läuft es auf einen Untersuchungsausschuss hinaus?
Also die Abgeordneten sind schon mit der Erwartung reingegangen, klüger rauszukommen, als sie reingegangen sind, um das mal so zu sagen. Zwei Parteien haben sich festgelegt, was den Untersuchungsausschuss betrifft. Das ist die AfD und das ist die Linkspartei. Grüne, FDP wollen diesen Tag noch abwarten, diese Sitzung heute, und sich dann erklären. Aber es geht doch im Moment relativ stark in Richtung Untersuchungsausschuss. Den Eindruck nimmt man hier von den Eingangsstatements, die, wie gesagt, vor Beginn der Befragung abgegeben wurden. Den Eindruck nimmt man mit.
Der Finanzausschuss des Bundestags beschäftigt sich mit dem Wirecard-Skandal. Theo Gers berichtete. Mehr Infos im Netz unter deutschlandfunk.de. Die Fleischindustrie stand zuletzt immer wieder in der Kritik, weil es in vielen Schlachtereien Corona-Fälle gab. Das hat die schlechten Arbeitsbedingungen vor Ort deutlich gemacht. Die Bundesregierung hat nun strengere Regeln auf den Weg gebracht. Volker Findhammer berichtet.
Es ist beileibe nicht nur die Corona-Krise, die die oftmals unhaltbaren Zustände in der Fleischindustrie offengelegt hat. Die Gewerkschaften beklagen schon lange eine ausbeuterische Dumpingstruktur durch die zahlreichen Subunternehmen, die kaum kontrolliert wurden und immer wieder neue Umgehungstatbestände geschaffen haben, um der Aufsicht und Kontrolle zu entgehen. Aber es bedurfte dann doch erst der Pandemie und der unkontrollierten Ausbrüche der Infektionen in mehreren Fleisch- und Verarbeitungsbetrieben in Deutschland, bis Arbeitsminister Hubertus Heil mit den heute im Kabinett verabschiedeten Reformplänen zum Zuge kommen konnte.
Wir reagieren damit entschlossen auf Missstände in der Fleischindustrie. Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Unternehmen in der Fleischbranche ab 50 Beschäftigten ab dem kommenden Jahr sowohl bei der Schlachtung wie der Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Werkvertrags- oder Leiharbeiter mehr beschäftigen dürfen. Diese Tätigkeiten müssen von den eigenen Angestellten oder den von Tochterunternehmen erledigt werden, für die jeweils die gleichen Vorschriften gelten.
Ich will nochmal deutlich sagen, mir geht es um klare Verantwortung in diesem Bereich und das Vertragswirrwarr in diesem Bereich muss beendet werden, weil es auf Kosten der Schwächsten ausgeübt wurde.
Deshalb soll es auch eine Pflicht zur elektronischen Arbeitszeiterfassung geben und klare Mindestanforderungen für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie eine Mindestquote für die Arbeitsschutzkontrollen. So sollen ab dem Jahr 2026 jährlich mindestens 5% der Betriebe kontrolliert werden, was angesichts der zahlreichen Verstöße immer noch gering erscheint. Dafür aber sind die Länder und nicht der Bund zuständig, weshalb es zu der zeitlichen Verzögerung kommt. Die möglichen Bußgelder werden auf 30.000 Euro verdoppelt, waren zuletzt aber 1994 angepasst worden. Vielleicht auch ein Beleg dafür, dass man lange nicht so genau hinschauen wollte, obwohl über die Missstände schon seit einigen Jahren immer wieder berichtet wurde. Der Arbeitsminister gab sich heute dennoch zuversichtlich und hält auch den Vorwurf der verfassungswidrigen Beschränkung im Wettbewerb mit anderen Branchen für nicht stichhaltig.
Wir haben hier sehr sauber gearbeitet und Regelungen im Kabinett auch abgestimmt, die wir für verfassungs- und europakonform halten, weil wir in dieser spezifischen Branche aus der Wirtschaftsordnung heraus auch spezifische Regelungen treffen müssen.
Die Gewerkschaften begrüßten den Vorstoß des Arbeitsministers.
Die freiwilligen Vereinbarungen und Ankündigungen der Fleischwirtschaft haben nie gewirkt in den vergangenen Jahren. Und deshalb ist es gut und richtig, dass Hubertus Heil jetzt mit gesetzlichen Regelungen durchgreift,
sagt DGB-Vize Anja Piel. Die IG Metall fordert sogar noch schärfere Regeln, vor allem mit Blick auf die geplanten Arbeitsschutzkontrollen. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner begrüßte die Reform und hofft, dass die Ausnahmen für kleine und mittlere Betriebe das regionale Fleischerhandwerk stärken. Für die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, kommen die Kontrollen der Arbeitsbedingungen zu spät. Das könne man schneller machen, sagte sie. Der Wirtschaftsrat der CDU spricht dagegen von einer zu weitgehenden Reform und einer weiteren Belastung für die Wirtschaft.
Das Bundeskabinett hat strengere Regeln für die Fleischindustrie beschlossen, Volker Findhammer berichtete. Und das ist nicht die einzige Maßnahme, die das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Beschlossen wurden außerdem finanzielle Entlastungen für Familien. Dazu wäre Wolfskämpf.
15 Euro mehr pro Monat. Ab kommendem Jahr soll es mehr Kindergeld geben, hat das Bundeskabinett heute beschlossen. Familien sollen auch steuerlich besser gestellt werden. Dafür steigt der Kinderfreibetrag. Künftig zahlen Eltern auf knapp 8.400 Euro keine Steuern. Das Ziel sei, Familien und Kinder zu stärken, erklärt Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Jährlich sei eine Entlastung von 12 Milliarden Euro geplant. Davon haben nicht nur Familien etwas. Bei der Einkommenssteuer sollen alle entlastet werden, indem der Grundfreibetrag ab 2021 steigt und im Jahr darauf nochmals. Damit soll das Existenzminimum steuerfrei bleiben. Das hilft laut SPD-Minister Scholz besonders bei niedrigen und mittleren Einkommen. Auch wenn es für die Betroffenen um kleine Summen geht, lobt der Bund der Steuerzahler das als wichtigen Schritt, um die kalte Progression zu dämpfen. Dafür müssen die Steuertarife regelmäßig an die Preissteigerungen angepasst werden. Der Gesetzentwurf geht nun in den Bundestag und muss nach der Sommerpause zudem vom Bundesrat beschlossen werden.
Das Kindergeld soll ab dem kommenden Jahr um monatlich 15 Euro steigen, Vera Wolfskämpf berichtete. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung ist die Dachvertretung für Ärzte, die eine Zulassung bei den gesetzlichen Krankenkassen haben. Einmal im Jahr befragt die Vereinigung rund 2000 Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, wie sie die ambulante medizinische Versorgung in Deutschland beurteilen. Diese Ergebnisse hat die Organisation heute vorgestellt, Anna Korwes berichtet.
Die alljährliche Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV fiel diesmal in eine besondere Zeit. Im März wurden rund 2000 Deutsche telefonisch befragt, mitten im Corona-Lockdown. Das erkläre auch, warum die Befragten von weniger Arztbesuchen berichteten als in den Vorjahren, so KBV-Chef Andreas Gassen. Wer nicht akut krank war, sei zu Hause geblieben. An der Erreichbarkeit der Praxen habe es nicht gelegen.
Ein mitunter kommuniziertes Vorurteil, die Praxen hätten nun dann auch gleich geschlossen, kann man schon daran entkräften, dass wir anhand der Abrechnungszahlen sehr wohl sehen können, dass die Arztpraxen in der überwiegenden Zahl offen waren. Unter 5% der Praxen waren geschlossen.
Wenn Praxen schwerpunktmäßig nur telefonische Sprechstunden angeboten hätten, sei das im Sinne der Corona-Prophylaxe gewesen. KBV-Vorstand Stefan Hofmeister betont außerdem:
Entgegen anderslautenden Behauptungen, die wir jetzt immer wieder hören aus der Krankenhauslandschaft, wurde und wird der Löwenanteil der Corona-Patienten von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten versorgt. Das gilt für die Testung, aber auch für die Behandlung. 6 von 7 Patienten sind ambulant behandelt worden.
Abgesehen von diesen Corona-Spezifika fielen die Ergebnisse der Versichertenbefragung ähnlich wie in den Vorjahren aus. Fast alle Patienten bezeichnen das Vertrauensverhältnis zu ihrem Arzt als gut bis sehr gut. Und 8 von 10 Befragten finden, dass sie nicht zu lange auf einen Arzttermin warten müssen. Knapp jeder zweite Versicherte hat sofort einen Termin bekommen oder ohne Termin die Praxis besucht. Fast 30% brauchten mehr als eine Woche Geduld, insbesondere bei Fachärzten. Die Wartezeiten von privat- und gesetzlich Versicherten haben sich über die Jahre weitgehend angeglichen, folgt man den Ergebnissen der KBV-Versichertenbefragungen. Allen gefühlten Wahrheiten zum Trotz. KBV-Chef Andreas Gassen.
Wir haben eine international hervorragende Situation mit kurzen Wartezeiten. Sie haben es gehört. Was wir erkennen können, es gibt gewisse Wartezeiten, die einfach nicht verschwinden. Und ich würde die Prognose machen, manche werden möglicherweise in der Zukunft sogar eher noch länger werden. Das liegt daran, dass es schlicht und ergreifend in einzelnen Bereichen zunehmend weniger Arztzeit gibt. Und wenn wir unterm Strich weniger Ärzte in der Versorgung haben, dann wird sich das zwangsläufig in der Erreichbarkeit auswirken.
Tatsächlich nennt in der KBV-Umfrage jeder Vierte den Mangel an Ärzten und Pflegekräften als größte Herausforderung für das Gesundheitssystem. Versuchen, drohenden Versorgungsengpässen mit digitalen Instrumenten wie Gesundheits-Apps oder Videosprechstunden zu begegnen, stehen viele Befragte skeptisch gegenüber. 39% befürchten, dass die Digitalisierung das Verhältnis von Ärzten und Patienten eher verschlechtern wird. KBV-Vorstand Stefan Hofmeister.
Hier wird nochmal sehr deutlich, die Priorität ist der Kontakt zu den Menschen in den Praxen, zu den Kolleginnen und Kollegen, zu den Ärztinnen und Psychotherapeuten, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden in den Praxen. Alles andere, wie zum Beispiel Digitalisierung oder Apps, ist nice to have, aber ist kein Allheilmittel und es ist schon gar kein Ersatz für den Kontakt zwischen Arzt und Patient.
Andererseits verspricht sich aber auch jeder zweite Befragte künftig Vorteile von der Digitalisierung.
Die Wartezeiten für einen Arzttermin haben sich bei gesetzlich und Privatversicherten angeglichen, Anna Korwes berichtete. Und wir bleiben beim Blick auf die Gesundheitsbranche. Die EU-Kommission hat beim US-Konzern Gilead das Covid-19-Medikament Remdesivir bestellt. Ralf Siener aus Brüssel berichtet.
Anfang August soll die Lieferung des Covid-19-Medikamentes Remdesivir den EU-Mitgliedstaaten und Großbritannien zur Verfügung stehen. Diese erste Charge deckt aber nur den unmittelbaren Bedarf, betont die EU-Kommission in Brüssel. Weitere Lieferungen werden deshalb vorbereitet. Da sich die Trump-Regierung große Bestände des in den USA produzierten Medikamentes für die nächsten Monate gesichert hat, ist es für die EU-Kommission schwer, eine ausreichende Zahl von Behandlungsdosen zu organisieren. Obwohl das Medikament des US-Herstellers Gilead Sciences an Patienten aus der EU getestet wurde, unter anderem an der Universitätsklinik Köln. Remdesivir kann Studien zufolge bei besonders schweren Fällen von Covid-19 die Überlebenschancen verbessern und die Zeit bis zu einer Genesung verkürzen. Die Zulassung des Medikamentes für die EU erfolgte Anfang dieses Monats in Rekordzeit. Die Europäische Arzneimittelbehörde empfiehlt Remdesivir für Patienten ab 12 Jahren, die infolge von Covid-19 unter einer Lungenentzündung leiden und mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt werden müssen. Die EU erteilte Anfang Juli eine bedingte Marktzulassung. Das bedeutet, nach Einschätzung von Experten ist das Medikament wahrscheinlich wirksam und arm an Nebenwirkungen.
Die EU hat das Covid-19-Mittel Remdesivir bestellt, Ralf Siener berichtete. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat heute seine monatliche Konjunkturanalyse vorgestellt. Danach erholt sich die deutsche Wirtschaft, aber langsam. Anja Dobrodinsky.
Auf einem historischen Tief lag der Wert des DIW-Konjunkturbarometers noch im Juni. Das Bruttoinlandsprodukt ist im zweiten Quartal dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie um rund 12% eingebrochen. Nun ist der Wert des Barometers wieder gestiegen. Was das für das Wirtschaftswachstum bedeutet, erklärt Simon Juncker. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Konjunkturpolitik beim DIW.
Wir erwarten für das dritte Quartal, dass die deutsche Wirtschaft um 3% wächst. Ein historisch rasantes Tempo, aber ausgehend von dem niedrigen Niveau im Frühjahr nicht ausreichend, um die Einbrüche nur annähernd wettzumachen.
Der Tiefpunkt ist also durchschritten. Es geht bergauf, aber nur sehr verhalten. Weil die Einschränkungen des Lockdowns längst gelockert wurden, konnte die Industrie ihre stark zurückgefahrene Produktion wieder deutlich steigern.
Besonders drastisch war der Einbruch in der Kfz-Industrie. Und obwohl sich dort die Produktion verdreifacht hat, wurde dort im Mai immer noch nur die Hälfte erreicht wie vor der Krise.
Ein Bremsklotz für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird in den kommenden Monaten auch weiterhin der Außenhandel sein, stellt Simon Juncker fest.
Viele Länder sind nicht so gut durch die erste Welle gekommen wie Deutschland. Die Exportindustrie wird es hierzulande zu spüren bekommen, insbesondere wohl die Hersteller langlebiger Konsumgüter.
Vielerorts sind die Auswirkungen der Krise schlimmer als hierzulande, zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, zwei wichtigen Handelspartnern für deutsche Unternehmen. So wird die Nachfrage nach deutschen Autos beispielsweise wohl noch lange Zeit belastet sein, so Juncker. Der DIW-Forscher wagt einen Ausblick auf das Jahr 2020.
Für das Gesamtjahr 2020 ergibt sich ein schmerzlicher Rückgang, etwa in der Größenordnung von -9%. Prognosen sind derzeit allerdings noch unsicherer als ohnehin.
Die deutsche Wirtschaft erholt sich nur langsam, Anja Dobrodinsky. Dass es lange dauert, bis eine Volkswirtschaft nach den Schließungen wieder voll anläuft, das spüren gerade auch deutsche Unternehmen in China. Mit welchen Einschränkungen die Unternehmen nach wie vor zu kämpfen haben, das berichtet Steffen Wurzel.
Für deutsche Unternehmen, die in China aktiv sind, verbessert sich die Lage nach der Coronavirus-Krise spürbar. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage der deutschen Auslandshandelskammer AHK in China. Doch klar ist auch, das laufende Jahr wird, was Umsatz und Gewinne angeht, kein gutes.
55% der befragten Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang von über 20%.
Maximilian Butek vom AHK-Büro im südchinesischen Guangzhou. Anders als gedacht werde es wohl noch bis nächstes Jahr dauern, bis man das Vorkrisenniveau wieder erreicht habe, erklärte der Lobbyverband der deutschen Wirtschaft in China heute. Zumindest aber gehe es wieder bergauf, sagt etwa Matthias Rübsam vom südpfälzischen Autozulieferer David und Bader, kurz DBK. Das Unternehmen baut in der Nähe von Shanghai Heizgeräte für Elektroautos.
Also in den letzten Monaten war das wirklich so, wie gesagt, ein Röschenschlaf, dass vieles geruht hat. Jetzt sieht man vermehrt wieder Ausschreibungen, Themen, Projekte werden vorangetrieben. Also ich sehe da wieder die gleiche Aufbruchstimmung wie vor Corona eigentlich.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass fast alle Unternehmen wieder in der Lage sind, auf normalem Niveau produzieren zu können,
sagt Maximilian Butek von der Deutschen Auslandshandelskammer.
Allerdings die Reisebeschränkungen sind in jeglicher Hinsicht ein Riesenproblem für die Unternehmen, die es auch kaum zu überbrücken gibt.
Die chinesische Staatsführung hat Ende März die Grenzen für Menschen ohne chinesischen Pass fast vollständig geschlossen. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Die chinesische Führung will damit verhindern, dass mit dem Coronavirus infizierte Reisende nach China kommen und dort andere Menschen anstecken. 9 von 10 befragten deutschen Firmen in China bezeichnen diese Einreisesperren für Ausländer inzwischen als größtes Problem beim Geschäftemachen.
Man kann nicht alles in virtuellen Meetings abbilden, sondern es ist natürlich auch wichtig, vor Ort zu sein, sei es um neues Geschäft zu generieren, aber auch um komplizierte Maschinen zu warten oder zu installieren. Damit haben die Unternehmen nach wie vor Probleme.
Betroffen sind nicht nur Dienstreisende und Touristen, die nach China wollen, sondern auch Ausländer, die teilweise seit vielen Jahren in China leben, dort arbeiten und verwurzelt sind. Und selbst die, die die gesamte Corona-Krise über in China geblieben sind, können jetzt nicht mehr ohne weiteres nach Europa reisen, weil sie wegen der geschlossenen Grenzen nicht wieder zurück nach China könnten. Maximilian Butek.
Und auch dort müssen wir natürlich sehen, wie lange werden diese Expats die Motivation behalten, weiter im Land zu bleiben, um hier ihren Lebensmittelpunkt zu haben.
Was es seit einigen Wochen bereits gibt, sind Sonderflüge für deutsche Wirtschaftsvertreterinnen und Vertreter und deren Angehörige. Um auf so einen Sonderflug zu kommen, ist allerdings großer bürokratischer Aufwand nötig, was Genehmigungen und Sondervisa angeht. Eine Dauerlösung sei das nicht, erklärte die AHK in China heute. Sie forderte die Führung in Peking auf, die Einreiseregeln für Ausländer wieder zu lockern.
Die Einreisesperren stellen deutsche Firmen in China vor Hürden, Steffen Wurzel berichtete. Einreisesperren sind nicht nur schlecht für Mitarbeiter im Ausland, sie belasten auch die Flugbranche. Der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat heute tiefrote Zahlen vorgelegt. Außerdem hat er bekannt gegeben, dass er die Produktion des Jumbojets 747, also des einst größten Passagierjets der Welt, einstellen will. Katrin Brandt berichtet.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Zuletzt hatte Boeing nur noch wenige Maschinen des Typs 747 gebaut. Nun stellt die Konzernspitze klar, 2022 wird der Riesenflieger nach über 50 Jahren endgültig Geschichte sein. Für Boeing sieht es insgesamt nicht gut aus. Der Absturz der beiden 737 MAX-Maschinen war nicht nur eine menschliche Tragödie, sondern auch eine wirtschaftliche. Und dieses Jahr hat der Konzern wegen der Corona-Krise deutlich weniger Geld eingenommen. Allein im zweiten Quartal wurden Verluste von rund 2,4 Milliarden Dollar, das entspricht rund 2 Milliarden Euro, verbucht, hieß es heute in Chicago. Dave Calhoun, der Boeing-Chef, ist für die Zukunft wenig optimistisch. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Luftfahrt seien weiterhin schwerwiegend. Das Unternehmen will deshalb insgesamt weniger Langstreckenmaschinen bauen. Vom Dreamliner 787 zum Beispiel werden nächstes Jahr nur noch monatlich 6 Flugzeuge hergestellt.
Boeing stellt die Produktion des Jumbojets 747 ein, Katrin Brandt berichtete. Und mit diesem Thema schalten wir jetzt auch in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Dorothee Holz vor Ort. Frau Holz, wir haben es gerade gehört, Boeing kämpft. Was sagen denn die Anleger zu den Problemen?
Naja, die haben natürlich ganz schön schwer daran zu schlucken. In Frankfurt rutscht die Aktie um 5% ab. Eine klare Antwort darauf. Der Rivale Airbus kann von der Boeing-Misere auf jeden Fall nicht profitieren.
Ja, dann blicken wir auf den Gesamtmarkt. Da warten vermutlich gerade alle auf die geldpolitische Entscheidung der amerikanischen Notenbank, die ja jetzt ansteht heute Abend, oder?
Ja, absolut. Ungefähr um 20.30 Uhr ist es soweit, also man muss noch ein bisschen warten. Das ist nach deutschem Handelsschluss. Die Leitzinsen sind in den USA bereits bei 0%. Daran dürfte die Fed wohl nichts ändern. Wichtig wird vor allem sein, wie Fed-Chef Powell die wirtschaftliche Situation vor dem Hintergrund der weiter rasant steigenden Infektionszahlen in den USA beurteilt. Daraus werden die Märkte dann ihre Schlüsse ziehen. Der DAX hat sich in dieser Woche so gut wie nicht von der Stelle gerührt, auch heute nicht. Der DAX steht etwas tiefer bei 12.830 Punkten. Die US-Märkte zeigen sich in etwas besserer Verfassung.
Dann nochmal zurück zu den Einzelwerten. Die Deutsche Bank hat Zahlen fürs zweite Quartal vorgelegt. Auf den ersten Blick sind die ja noch ganz gut. Wie kommt das denn an?
Ja, die Bank hat 158 Millionen Euro vor Steuern verdient. Das war etwas mehr als erwartet, sorgt aber nur ganz kurz für Applaus. Die Aktien gehören mit einem Minus von 3% zu den größten Verlierern an diesem Handelstag. Die Corona-Pandemie bleibt ganz einfach ein Damoklesschwert für die Banken. Die Deutsche Bank hat ihre Rücklagen für faule Kredite deutlich erhöht. Bei anderen Banken sieht es ähnlich aus.
Der Chemiekonzern BASF leidet ebenfalls unter der Krise. Das belastet den Kurs?
Absolut. Die Aktien Tagesverlierer mit einem Minus von 4,5%. Der Konzern wagt keine Prognose für dieses Jahr. Das verheißt ganz einfach nichts Gutes. Im zweiten Quartal hat BASF einen hohen Verlust gemacht, was am Einbruch im Autosektor lag. Die Branche ist ein wichtiger Kunde und an Abschreibungen auf das Öl- und Gasgeschäft. Und zum Schluss noch ein Blick auf den Euro. Der profitiert vom schwachen Dollar. Der Euro steigt auf 1,1770 $. Gold wird weiter eifrig gekauft. Die Feinunze kostet 1.955 $ und die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf -0,53%.
Das war der Börsenbericht von Dorothee Holz. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Enne Seidel. Darin geht es unter anderem um den sogenannten Berliner Mäusebunker. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.